Danke.
Hey, ich brauche noch irgendwie einen Tisch.
Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Freue mich, hier mal wieder predigen zu dürfen. Das ist schon länger her. Jetzt muss er noch nach rechts und dann bin ich glücklich. Perfekt. Danke, Ben. Genau, ich freue mich, wieder hier predigen zu dürfen. Es ist lange her und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse euch. Ich bin jetzt in Hannover, meistens, also alle 2 Wochen mindestens, und darf da den Standort der Ecclesia Braunschweig in Hannover gründen und freue mich sehr darüber. Und ich muss sagen, mein Herz, das hat angefangen, für diese Stadt zu schlagen. Ich liebe es da. Es tut mir leid. Es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Aber... Ja, aber trotzdem merke ich, ne, die FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, die ist schon da. Ich bin hier so gerne. Ich liebe diese Kultur, die hier gelebt wird. Ich mag es, wie wir Glauben leben. Ich bin richtig gerne hier. Und einfach, weil ich jetzt schon auf der Bühne stehe und weil das auch mein Herz ist, möchte ich ganz kurz 2, 3 Worte zu Hannover sagen. Warum haben wir da überhaupt einen Standort? Warum machen wir das? Punkt 1 ist, glaube ich, Kirche sollte sich multiplizieren. Da bin ich überzeugt von. Wenn wir es hier so schön haben, und ich mag es hier wirklich sehr gern, dann wäre es doch dumm, diese Kultur nicht in eine andere Stadt mitzubringen, oder? Seid ihr da bei mir? Wenn es hier schön ist, hey, dann will ich diese Kultur auch woanders mit hineinbringen. 2. Punkt, es gibt nicht genug Kirchen in Hannover. 550.000 Menschen, und davon, wenn ich das so ganz grob über den Daumen peile und ein bisschen großzügig bin, dann sind vielleicht 2.000 bis 3.000 Leute davon in der Freikirche angedockt. Und selbst so 20, 30 Kirchen habe ich gezählt, und selbst mit 50 Kirchen wäre es zu wenig. Ich glaube, da geht mehr. Und 3., Gott liebt Hannover und lädt uns ein, das auch zu tun. Du musst nicht gleich Fußballfan werden. Keine Angst. Es gibt, also muss nicht, aber es gibt einen Gott, der für diese Menschen dieser Stadt ist, der für die Menschen in Hannover ist und der seine Hand ausgestreckt hat nach jedem Einzelnen von ihnen. Und wir als Ecclesia Hannover, wir als Ecclesia Braunschweig sind da, um Gottes Liebe für uns alle sichtbar zu machen. Denn mehr Menschen sollten mehr sein wie Jesus. Davon bin ich überzeugt. In Braunschweig, in Peine, in Meine, in Bevenrode, in Oberpfaffendorf und in Hannover. Halleluja. Okay, und wir erleben coole Sachen. Wir haben ein kleines, aber schlagkräftiges Team. Ich genieße das sehr. Lauter Helden, die so etwas wagen, überhaupt in so eine Stadt zu gehen. Fast schon alleine. Und wir haben einige Leute, die auf dem Weg sind, Gott kennenzulernen. Das ist auch richtig ermutigend. Und wir haben positives Feedback. Menschen, die sagen, jo, bei euch kann man ankommen. Die Atmosphäre im Gottesdienst ist der Hammer. So wie hier. Und wir haben schon eine Heilung erlebt und krasse prophetische Worte auch, die sehr getroffen haben. Und da geht noch mehr, aber Gott hat sich schon im Kleinen dazugestellt. Heute bin ich aber hier. Gut. Und heute bin ich in Braunschweig und ich darf hier predigen und das mache ich natürlich auch. Und wir gucken heute ins Buch Johannes. Du darfst schon mal aufschlagen, aber ich mache jetzt noch eine lange Vorrede, bevor wir da wirklich hinkommen. Johannes 1. Das Buch Johannes ist eines von den 4 Evangelien. Und das sind Berichte von Augenzeugen von Jesus. Die haben Jesus erlebt und dann berichten 4 Leute darüber, wie sie Jesus erlebt haben, und schreiben so Biografien. Und sie betonen verschiedene Dinge, sie kuratieren das immer anders, die Geschehnisse. Und so wie jeder von uns eine Person anders vorstellen würde, so stellen die Evangelienschreiber Jesus alle ein bisschen anders vor. Und Johannes ist vor allem wichtig, dass wir begreifen und dass wir verstehen, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Die Gottheit von Jesus kommt immer wieder in seinem Bericht vor. Darum geht es ihm. Und in Johannes 1 geht es darum, dass Jesus seine Jünger beruft. Berufung, das Thema kam schon vorgewählt, das Thema kam letzte Woche. Da passiert doch was. Es geht darum, dass Jesus seine Jünger beruft. Folgt mir nach, sagt er. Das war damals eigentlich gang und gäbe bei so Rabbis, also religiösen Lehrern. Die haben immer zu ihren Schülern gesagt, ja, folgt mir nach, lernt von mir, macht es so wie ich, lebt so wie ich. Und Jünger von Jesus, die haben jetzt halt den MVP erwischt, den Most Valuable Player, den wichtigsten von allen haben sie erwischt, den Messias. Sie sind beim Retter der Welt gelandet. Was für ein Zufall. Und ich glaube, er hat es aber auch ganz bewusst, hat er sie gewählt. Das waren Menschen, die haben alle stehen und liegen gelassen, um ihm wirklich zu folgen. Junge Typen, vielleicht 18 bis 20, da streiten sich die Gelehrten drüber, gebildet, ungebildet, Fischer, Handwerker, Zolleinnehmer, durch die Bank. Und die wohnten alle in einem unterdrückten, in einem besetzten Land. Eine spannungsgeladene Situation. Und in diesem unterdrückten, besetzten Land, da gab es eine Hoffnung. Was klingt wie im Film. Eine Prophezeiung aus dem Judentum. Und die hieß, irgendwann kommt ein König. Ein Messias, ein Retter. Er wird kommen und er wird uns alle befreien. Und er wird die Römer besiegen mit seinem Zaubertrank. Er hat einen Unten namens Idefix und einen Kumpel namens Obelix. und kommt aus, naja, okay, Quatsch. Aber sie hatten trotzdem ein bisschen weites da dran, weil die Leute hatten die Vorstellung eines Krieges der Befreiung. Da kommt jetzt ein Krieg der Befreiung und das Land Israel, es wird befreit werden. Ich spule mal vor zu jetzt, wir wissen, dass es so nicht passiert, sondern was gemeint ist, ein Königreich der Herzen, eine Kultur ohne Grenzen, ein Land ohne Grenzen, das in jedem von uns Fuß fassen kann und Fuß gefasst hat und eine Erneuerung der Herzen durch den Heiligen Geist. Und bevor wir jetzt in den Text steigen, stelle ich euch noch eine Person vor, die wichtig ist, Johannes. Aber nicht Johannes, der das Buch geschrieben hat, sondern Johannes den Täufer, das ist der Cousin von Jesus. Und sein Cousin war quasi, also Johannes, war der Wegbereiter für Jesus. Er ist durch das Land gezogen und hat gesagt, Freunde, ihr seid alle bequem geworden. Ihr sagt alle, ihr seid irgendwie Kinder Gottes, aber ihr lebt nicht so und euer Herz ist nicht so. Ihr drückt die Arme und ihr belügt und ihr betrügt und dann sagt er, kehrt um, lasst euch auf die Umkehr taufen. Und da hinein kommt jetzt Jesus. Johannes wusste, seine Zeit wird zu Ende sein. Jemand kommt, der wird alles verändern. Und Johannes bereitet einfach nur den Boden vor, für den der kommt. Nämlich für Jesus, der dann die Schuld der Menschen, die ihn klar wird, auf sich nehmen kann. Die Trennung von Gott aufhebt. Und hier zoomen wir jetzt rein. So. Und wir zoomen rein in eine Begebenheit in Galiläa. In Israel, in einem heißen Tag, in einem kargen, bergigen Land. An einem Fluss. Gegen Nachmittag um 4. Seid ihr bei mir? Ja. Habt es alle vor Augen. Johannes 1. Vers, müsst selber gucken, 35 bis 37, los geht's. Am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus, seht hin, dieser ist das Lamm Gottes. Da wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus, die kleinen Verräter. Johannes checkt in dem Moment, wer Jesus ist. Er weiß, wer Jesus ist. Er ist das Lamm Gottes. In dem Ausdruck steckt richtig viel drin. Darüber predige ich heute nicht. Müsste mich danach fragen oder fragt deinen Nachbarn, aber nicht während der Predigt. Und die Jünger von Johannes, die verstehen, da kommt der König Israels, der Versöhner. Und ich habe keine Ahnung, ob Johannes wusste, was Jesus widerfahren würde. Er wusste es wahrscheinlich. Aber seine Jünger, die hatten auf jeden Fall so einen politischen König im Kopf. Die hatten den Befreiungskrieger im Kopf. Und die haben verstanden, okay, auf den zeigt Johannes mit seinem ganzen Leben, er ist dieser angekündigte König, dem folgen wir nach. Und Johannes wollte das auch, dass das so passiert. Und dann lesen wir weiter. Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? Fragte er sie. Und sie antworteten, Rabbi, also Lehrer, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte er. Es war etwa 4 Uhr nachmittags, jetzt weißt du, wo ich die Zeit habe, als sie mit ihm dorthin gingen und sie blieben für den Rest des Tages dort. Wo wohnst du? Dahinter steckt die Frage, wo lebst du, wie lebst du, was ist dein Lebensmittelpunkt, was macht dich aus, was ist dein Rhythmus im Leben? Und Jesus antwortet ihnen, ja, Freunde, kommt mit. Und er lädt diese Jungs ein, ihm zu folgen und das Leben mit ihm zu teilen, in dem Weg zu leben, den er lebt, seinen Rhythmus kennenzulernen vom Leben, seine Beweggründe auch in der Tiefe zu verstehen und zu übernehmen. So hat das damals funktioniert. Und naja, wenn man dann den König von Israel trifft, den Neuen, dann was macht man dann wohl? Man erzählt es weiter. Ganz logisch, dass das passiert. Und wir lesen weiter. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört haben, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er, also Andreas, seinen Bruder Simon auf, Simon Petrus, er wird später Petrus genannt und hier ist er immer getauscht zwischen Simon und Petrus, da war er noch Simon in dem Moment und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den König. Da nahm Andreas Simon mit zu Jesus und Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, Sohn des Johannes, der dritte Johannes, doch du wirst Kephas genannt werden. Er ist kurz und knackig geschrieben. Aber was passiert hier? Sie haben was Krasses entdeckt. Sie haben den Messias entdeckt und sie erzählen es überall rum. Und diese Erwartung, die sie haben, dieses Knistern in der Luft, das ist absolut nicht umsonst gewesen, weil Jesus trifft Simon, der dann später Petrus genannt wird. Kephas ist ein Wort für Fels und Petrus heißt auf Altgriechisch Fels. Es ist seine Identität geworden. Er ist Fels geworden. Und Jesus sagt ihm das eben auf den Kopf zu. Er sagt ihm auf den Kopf zu, was er in ihm sieht. Er ist einfach so ein Jugendlicher, so ein Fischer. Und dann wird hineingesprochen, Jesus sieht das jetzt schon, er ist der Fels für die Gemeinde. Er ist der Fels für die Kirche, ein standfester Christ, einen, auf dessen Schultern die ersten Kirchen stehen werden. Das, er ist gar nicht so viel besser als die anderen Jünger oder sowas, aber er hat eine Berufung, die viel, viel größer ist als das, was er überhaupt ahnt. Und wenn man ihn dann weiterverfolgt in der Bibel, dann merkt man, er ist so ein richtiger Eiferer, er ist auch so vorlaut, er ist so ein DI-Typ, dominant, initiativ, er packt Dinge an und so weiter, ne? Und dann versagt er einfach richtig hart in diesem Eifer. Er folgt Jesus voller Eifer nach und versagt darin, verrät ihn, er verrät den, für den er geeifert hat und schämt sich in dem Moment auch in Grund und Boden. Und was ich sagen möchte ist, ich glaube, er hat sich in dem Moment vielleicht ein ganz bisschen wie ein Fels gefühlt, weil er vielleicht ein bisschen egoistisch war oder sowas, aber in seinem Leben hat er sich oft überhaupt nicht wie ein Fels gefühlt, ganz und gar nicht. Er war nicht Petrus, seiner Meinung nach, denke ich. Und hier grätsche ich kurz rein mit meinem ersten Punkt aus dem Text. Ich habe keine Ahnung, was dein Selbstbild ist. Ich weiß nicht, was du siehst, wenn du in den Spiegel guckst, was du über Berufung denkst. Ich weiß nicht, vielleicht hast du letzte Woche aufgepasst, als Ben seine Predigt sehr gut gepredigt hat. Was hat er gesagt? Nicht der brennende Dornbusch beruft uns, sondern der den Dornbusch zum Brennen bringt. Nicht das Erlebnis beruft uns, sondern Gott spricht Berufung in unser Leben. Und ich weiß nicht, wo du da gerade stehst, ob du vielleicht das Gefühl hast, du verpasst was, oder vielleicht hast du das Gefühl, dass dich das vorher angesprochen hat. Du kannst das letzte Woche, die Predigt, die kann man auch im Livestream noch sehen. Vielleicht hast du das Gefühl, du sitzt hier in diesem Sessel und nimmst du deine Chips und du bist genau der, der dann sagt, oh, die Chips sind alle, und dann regst du dich über Gott auf. Vielleicht merkst du, das hat dich angesprochen. Oder ja, du fragst dich einfach, wo geht's hin? Und ich möchte dir heute sagen, wenn du dich fragst, was wird aus mir, und das ist mein erster Punkt, der darf auch gerne da vorne rangeworfen werden, wenn du dich fragst, was wird aus mir, und dass du das ehrlich fragst und du den Ruf Gottes auf deinem Leben wissen willst, oder du ihn schon hast und du willst ihn ehrlich verfolgen, und wenn du glaubst und wenn du Hunger danach hast und wenn du sagst, ja Jesus, ich will das, ich möchte in diese Berufung hineinkommen, ich möchte nicht auf meinem Sessel sitzen und Chips essen oder Netflix gucken, ich will anfangen, das zu leben, was du in mein Leben gesprochen hast, dann ist die Antwort von Jesus an die, die ihm folgen, was wird aus mir? Alles, was ich will, was aus dir wird. Er ist viel größer als unser Versagen. Unsere Fehler sind am Kreuz getragen und unser Versagen muss nicht unser Lebensweg bestimmen. Simon wurde der Fels, weil Jesus ihm diese Identität zugesprochen hat, in sein Herz, und weil er eine Erneuerung des Herzens durch den Heiligen Geist in der späteren Geschichte geschenkt hat. Das, was uns schon längst versprochen ist, das hat Simon dann auch erlebt. Und Jesus hatte schon vor ihm gesehen, hat ihn Petrus genannt. Und da geht es nicht irgendwie um einen Zwang, das ist jetzt der Weg und jetzt darfst du nicht mehr versagen, sondern es geht um die Macht Gottes in unserem Leben. Es geht darum, was Gott in unserem Leben tut, weil er unser Herz erneuert und weil er unsere Umstände in seiner Hand hat, weil er erkennt, was unser Lebensweg mit sich bringen wird und weil er weiß, was uns beschäftigt. Und da, wo wir begrenzt sind, da, wo wir anfangen, ohnmächtig zu sein, hey, da ist Gott unbegrenzt und da ist er überhaupt nicht ohnmächtig, sondern extrem mächtig. Und wenn er einen jugendlichen Fischer aus Galiläa, der ihn später dann auch noch aufs Übelste verrät, zum Fels der Gemeinde macht, dann glaube ich, dann kann ich auch Kirche gründen, oder? Dann glaube ich, dann kannst du auch die Welt verändern. Wenn er einen jugendlichen Fischer dafür benutzt, der ihn verrät auch noch, hey, dann haben wir so viel große Hoffnung. Dann glaube ich, dann wird Gott uns mit unserer Berufung nicht alleine lassen und uns nicht auf unserem Sessel sitzen lassen oder auf den Knien stehen lassen, sondern er wird uns dafür gebrauchen. Was wird aus dir? Alles, was Jesus in dir sieht, das wird aus dir. Und alles, ja, und was kannst du dafür tun? Du kannst dafür beten, du kannst danach suchen, du kannst Hunger danach haben, du kannst Gott dafür beten, hey Gott, erneuere mein Herz, schenk mir eine neue Erfüllung mit deinem Heiligen Geist, und du kannst Gott dafür beten, dass er an deinem Charakter arbeitet. Oh, das ist jetzt hart. Du kannst ihm, also manche Menschen, die arbeiten mit uns an unserem Charakter. Du kannst Menschen fragen, hey, was siehst du in mir? Was denkst du über meinen Charakter und so weiter? Am besten fragst du Christen, denen du vertraust. Vielleicht benutzt Gott die Leute. Vielleicht fragst du einfach Gott, hey, ich will einen Charakter haben, der deine Berufung trägt, der tragen kann, was du in mein Leben hineingesprochen hast. Das kannst du tun. Und wir lesen weiter. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm, komm mit und folge mir nach. Kennen wir schon. Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Siehst du, jetzt heißt er Petrus. Na. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael, noch eine Person, und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist da, die Spannung, sie wird aufgelöst. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Die absolut klare Reaktion von Nathanael ist: Aus Nazareth! Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Mein zweiter Punkt aus diesem Text ist: Jesus zeigt sich oft im Unscheinbaren. Das, was hier passiert ist, als würdest du mir erzählen: Ja, der Retter der Welt, er kommt aus Hannover-Roderbruch. Woo! Aus Braunschweig-Lehndorf, Halleluja. Und er ist der Sohn von Horst. Ja! Ich weiß nicht, hoffentlich ist hier kein Horst gerade, es tut mir leid. Aber Nazareth, das war ein kleines Dorf in Israel, richtig unscheinbar. Und wer ist schon Josef? In der Bibel sehen wir, wenn man dann so die Geschlechtsregister nachliest und so, ja, der stammt vom König ab und so weiter. Aber ich habe keine Ahnung, ob die Jünger das wussten. Ich glaube nicht. Und hätten sie dann gesagt, ja, er kommt aus Bethlehem. Ja, okay, Bethlehem, da liegt eine Verheißung in der Bibel drauf, wenn man im Alten Testament liest. Aber Nazareth? Und dann noch eine Sache, die absurd ist, eine dritte, die es ganz unscheinbar macht. Damals haben sich richtig viele Menschen für den Messias ausgegeben. Jesus war Nummer 12 oder so. Und es gab eben diese Erwartung, das Knistern war in der Luft, es muss was passieren. Und Menschen haben das absolut ausgenutzt, um ihre eigenen Ziele verfolgen zu können. Sie waren also Populisten gab es schon damals, muss man mal so sagen. Und die kamen dann immer mit schnellen Lösungen, sie kamen auch immer mit Befreiungskriegen und was weiß ich, sie wollten dann die Römer besiegen. Und das Ergebnis war meistens, dass die Leiter davon dann hingerichtet wurden von den Römern. Jesus reiht sich da nicht mit ein, bei ihm ist es anders, er wurde von den Juden gerichtet, von seinem eigenen Volk, und er wollte auch keine weltliche politische Macht. Aber wir sehen trotzdem Nathanaels Zurückhaltung, seine Frage, die war ziemlich berechtigt oder verständlich. Aber es ändert nichts daran, dass Nathanael neugierig ist. Philippus antwortete: Komm mit und überzeuge dich selbst. Und Nathanael, der kommt mit. Gott findet man oft im Unscheinbaren. Wisst ihr, was viele Männer und Frauen in der Bibel ausgemacht hat? So eine gewisse Neugier. So eine Lust aufs Unbekannte irgendwie, so ein Hunger, so eine Suche auch nach Gott, von dem sie gehört haben durch Väter, durch Mütter, durch Verwandte, durch Freunde oder durch Träume, was weiß ich. Aber stell dir mal vor, so zum Beispiel Mose wäre nicht neugierig gewesen. Oh, hallo Betsy, ist das Schaf? Oh, da brennt ein Dornbusch. Gut, nicht für uns. Oder die Jünger. Oh ja, wir haben jetzt richtig viele Fische gefangen. Das war der Typ Jesus, der hat das gesagt, dass wir da nochmal das Netz auswerfen sollen. Ja, danke Jesus. Ciao. Oder der Hauptmann, der Jesus am Kreuz sterben sieht und der es mit einem Satz in die Bibel geschafft hat. Wahrhaftig, dieser ist der Sohn Gottes. Er muss der Sohn Gottes sein. Stell dir vor, er hätte die AirPods drin gehabt. Aber nicht auf so, dass man alles drumherum hört, sondern hier auf Geräuschunterdrückung. Dann hätte er da gestanden und da passiert alles und er sitzt da und guckt auf den Boden oder guckt bei TikTok oder so. Also ihr merkt, worauf ich hinaus will. Das ist ein bisschen polemisch jetzt, aber es ist mir wichtig, das zu sagen. Diese unscheinbaren Momente, die verpasst man oft. Gott zeigt sich oft in ganz unerwarteten Momenten, mitten in einer spannungsgeladenen politischen Situation. An einem heißen Tag, in einem kargen, bergigen Land, mit einem Fluss, gegen Nachmittag um 4 könnte es sein. Oder mitten in einer Krise, wo man sich gerade fragt, hey, was macht Gott eigentlich gerade? Ist er noch da? Oder durch eine Person, von der du es nicht erwartest, dass Gott etwas durch sie zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, wenn Gott durch Kinder spricht oder wenn Kinder sich gebrauchen lassen, damit Gott durch sie sprechen kann. Das ist so krass, das ist ganz unerwartet. Und das ist oft, dass Gott durch unerwartete Personen zu einem spricht. Oder in gestressten Momenten. Oder im Erfolg, wenn man denkt, alles läuft. Aber der Punkt ist, dass Gott es liebt, unseren Alltag zu durchbrechen. Im Unerwarteten, Unscheinbaren, da liebt er es, uns zu begegnen. Und so, dann ist es so eigentlich so ganz unscheinbar, aber doch ganz groß. Ich meine, Jesus ist mit einem Esel, so ein Dude auf einem Esel ist in Jerusalem eingeritten und wurde als der neue König gefeiert. Eigentlich super unscheinbar und trotzdem hat das so eine große Bedeutung. Und diese Momente, die gibt es auch in unserem Alltag. Storytime. Mein Papa und meine kleine Schwester, die waren vor ein paar Jahren, sind die mit der Fähre nach Dänemark gefahren. Und Auf dieser Viere, die war ziemlich voll, und da waren dann auch so Leute mit irgendwie schwarzen Kapuzenpullis, die sich so ein bisschen versteckt haben. Ein bisschen gruselig auch so. Aber ganz viele Leute sind die ganze Zeit um die herumgelaufen und wollten irgendwas von denen oder wollten mit denen sprechen oder was weiß ich. Und mein Vater und meine kleine Schwester, die haben das nicht verstanden. Und dann sind die, dann sind sie irgendwann runtergegangen halt, ne, sind ans Land gekommen wieder, sind rausgefahren und haben noch gesehen, boah, da waren so richtig große Busse, schwarz lackiert, riesige Busse, ganz viele von denen und LKWs. Okay, was war da los? Ja, sie waren auf der Fähre mit Coldplay. Und sie haben es nicht gewusst. Sie haben das nicht mitgekriegt. Da war einfach Coldplay, so ein Autogramm von Chris Martin, den Leadsänger, ist vielleicht 200 Euro wert oder mehr. Total verrückt. Und sie haben es in dem Moment überhaupt nicht gecheckt. Und ich mache den Switch jetzt darüber. Ich will die Augen offen haben für diese Momente. Und ich will nicht unbedingt Coldplay sehen, auch wenn das, also es wäre schon ein Traum. Okay? Gut, ist geklärt. Aber ich sage jetzt etwas super Frommes, was aber wirklich von Herzen kommt. Mein Lieblings-Celebrity ist Jesus Christus. Den will ich sehen, den will ich nicht verpassen. Ja, ich will auch Justin Bieber und okay, nichts Falsches sagen. Niklas Füllkrug, da sind wir uns alle einig. Den will ich auch sehen, den will ich nicht verpassen. Aber mein Lieblings-Celebrity ist Jesus Christus, den will ich nicht verpassen. Und was hilft dabei, ihn nicht zu verpassen? Indem man einfach mal stehen bleibt. Mach das mal, bleib mal stehen, auch jetzt in der Predigt, bleib mal kurz stehen. Mach mal die Augen zu, atme mal tief durch und frag Gott mal, hey, was hast du für mich? Gott, hast du etwas für mich heute? Gott, möchtest du heute zu mir sprechen? Möchtest du heute durch mich sprechen? Ich predige jetzt weiter, ihr dürft die Augen wieder aufmachen, aber ich habe ganz kurz reingesneakt, hey, wie ist es mal im Alltag stehen zu bleiben, Gott zu fragen, hast du heute was für mich? Zweiter Punkt, Momente, man kann Momente wahrnehmen, in denen Menschen um einen herum leiden oder sich freuen. Und vielleicht will Gott in dem Moment durch dich oder zu dir sprechen. 15 Sekunden sind das manchmal. Manchmal sind das 2 Minuten, man kann vielleicht für wen beten. Kurzes Gebet, das schaffen wir alle irgendwie. Und diese Momente, diese unscheinbaren, das sind die, die wirklich zählen. Ich bin wann war das? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Freitag bin ich Zug gefahren. Freitag, ja. Und ich hatte mein Fahrrad mit. Mein Fahrrad stand in dem Fahrradabteil und deshalb musste ich im Fahrradabteil dann auch sitzen. Und der einzige Sitz, der frei war, war neben dem Klo. Und ich dachte so, ach nee, ey, Kacke. Naja. Und naja, was war dann so? Und dann ging irgendwann diese Tür auf. Ich hatte keine AirPods drin, denn ich besitze keine. Okay. Und dann kommt dann eine Frau raus und die hat ein kleines Kind dabei und die gucken so ganz verzweifelt und ich dachte schon, was ist da los? Was ist das Problem? Und dann haben sie die Frau vor uns angesprochen. Ich habe nicht verstanden, was sie gesagt hat. Aber ich habe irgendwie gecheckt, ich glaube, sie braucht ein Klopapier, sonst muss das Kind jetzt dann zum anderen Klo laufen. Ihr wisst, nein, bitte nicht. Und weil ich Fahrrad gefahren bin, werde ich euch jetzt einen wichtigen Tipp fürs Leben sagen. Man weiß nie, was kommt, nimm Klopapier mit. Und diese Frau hat die vor mir angesprochen, mich hat sie gar nicht getraut, sich anzusprechen. Aber dann habe ich gefragt, brauchen Sie Tücher? Und sie hat gesagt, ja. Dann habe ich in meinen Rucksack gegriffen und eine Klopapierrolle in der Hand gehabt. Halleluja! Und sie hat mich angeguckt, als wäre ich ein Auto oder so. So unscheinbare Momente. Also ich würde jetzt nicht sagen, das war geführt vom Heiligen Geist. Vielleicht doch für die Predigt jetzt, aber ich kann das jetzt noch so versuchen zu biegen. Aber dieser Moment, das sind Momente, die wünsche ich mir im Leben. Ihr wisst, was ich meine. Das sind Momente, die wünsche ich mir im Leben. Und diese Momente sind so wichtig, die ganz unscheinbaren. Das wünschen wir uns auch alle, dass im Unscheinbaren, im Alltag Gott auf einmal wirkt und so ein kleiner Funke noch entsteht, Gott irgendwie noch was macht und unseren Alltag aufwertet, das Abenteuer schenkt. Und Noch ein Tipp dafür, leb Glaube bewusst unter der Woche. Fang mal morgens mit einem Gebet an, falls du das nicht tust. Sag Gott, hey Gott, gebrauche mich heute, ich brauche dich oder was auch immer. Oder mach dir Samstagmittag, mach dir Worship an mal zur Abwechslung. Vielleicht machst du das auch schon, aber mal ganz bewusst solche Momente nehmen und dann wach dafür sein, wenn Gott dann auch im Alltag an anderen Stellen spricht. Das sind einfach nur Antennen, die man auch mal ein bisschen trainieren darf, Freunde. Und wir kommen wieder zum Bibeltext zurück. Nathanael hat diese Art von Neugier und kommt zu Jesus. Und wir lesen weiter. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, das ist Vers 47, sagte er, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum Jesus das so sagt, aber Nathanael fühlt sich tief angesprochen und auch erkannt. Und Nathanael fragte, woher kennst du mich? Woher weißt du, was mich ausmacht? Und Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und Jesus entgegnete, glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter einem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Jesus weiß Dinge über Nathanael, die nur Nathanael wissen kann. Und das wird auch aus Nathanaels Reaktion deutlich. Er erlebt in diesem Moment ein Wunder und seine Reaktion ist, ganz logisch, Glauben. Das ist seine Reaktion auf das Wunder. Aber an was glaubt er? Ich glaube, in seinem Kopf hat er immer noch den politischen König, den politischen Führer, der jetzt Israel befreien wird. Ich glaube, daran glaubt er, der die Römer besiegt, der in die Freiheit führt. Ja, er glaubt, Sohn Gottes, aber er hat auch ein Bild davon, ganz Bestimmtes. Er ist immerhin gerade das erste Mal Jesus begegnet und er hat ja noch wenig Ahnung, würde ich sagen. Aber das klang jetzt ein bisschen eingebildet, jetzt könnte ich das beurteilen, aber ja, ich denke das so. Er wusste noch nicht so ganz, was ihn da erwartet. Und deshalb antwortet Jesus, du glaubst, weil ich dich kenne, obwohl du mich nicht kennst, aber das ist erst der Anfang von dem, wie ich diese Welt auf den Kopf stellen werde. Es wird noch viel Größeres kommen. Und er fuhr fort, nächster Vers, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf und herabsteigen. Sehr kryptisch, aber das hier kommt mein dritter Punkt für heute. Gott ist hier und ich habe es nicht gewusst. Ich möchte kurz erklären, woran wir als Kirche glauben. Das muss irgendwo mal drin sein. Und das mache ich jetzt an dieser Stelle und danach kommen wir zum Punkt zurück. Wir glauben, dass Gott uns liebt und dass er das Beste für uns hat und will und wollen wird und immer wollte. Und dass er uns geschaffen hat und dass er mit uns zusammen sein will. Und das, was uns von ihm trennen kann, ist Schuld. Der Mensch hat ganz am Anfang seiner Geschichte hat er entschieden, Gott nicht zu glauben, dass er das Beste für ihn hat und hatte Angst, zu kurz zu kommen, wenn er den Entschlüssen Gottes vertraut für sein Leben. Und der Mensch war zu stolz, um geschöpft zu sein und wollte selber Gott sein, sich selber auf diese Position bringen und hat dann darin logischerweise, weil das irgendwie vertauscht ist, ziemlich versagt. Und wenn das Geschöpf, das zwar Ebenbild Gottes ist, aber nicht Gott ist, sich zum Gott macht, dann wird es schief. Und da ist die erste zerbrochene Beziehung der Menschheit entstanden, zwischen Gott und Mensch. Und Folge daraus ist, dass der Mensch auch irgendwie so ein bisschen schief ist. Und wenn wir uns dann mal umgucken, wir sehen um uns herum Kriege, Unterdrückung, Hunger, Armut, Gewalt. Ja, es gibt auch viele gute Dinge, aber die Sachen gibt es auch. Und man hat das Gefühl, dass Humanismus, der Glaube an das Gute im Menschen, dass der irgendwie mit Lügen gestraft wird. Ja, es gibt viel Gutes, aber irgendwie reicht es immer nicht ganz aus. Und da ist immer dieser Zerbruch noch im Weg. Und der Mensch hat viel Gutes, denn er ist das Ebenbild Gottes. Das darf den Ärmsten aller Ärmsten, darf das ein Lächeln ins Gesicht zaubern und den Unterdrücktesten aller Unterdrücktesten darf das Kinn heben, dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Aber trotzdem wird es irgendwie nicht gut. Und dann schaue ich in mein eigenes Leben und ich sehe Zerbruch und ich sehe Lüge und ich sehe Egoismus und ich sehe Stolz. Ich sehe Angst und ich sehe so, der Krieg um mich herum, der hat schon längst angefangen in meinem eigenen Herzen. Und so ist der Mensch irgendwie ein wenig schief gewickelt. Und diese Zerbrochenheit, die macht uns zu richtig unleidlichen Wesen manchmal oder oft. Und das führt zu Schuld in unserem Leben und Schuld trennt uns von Gott. Und keine gute Tat, nichts, was man sich anstrengt, kein Erfolg, kein Philanthropismus oder wie man das nennt, kann das irgendwie wieder aufwiegen, was da schiefgelaufen ist und was schiefläuft einfach. Aber Gott hat einen Weg geschaffen, doch mit uns zusammen sein zu können. Und er will auch mit uns zusammen sein, weil wir dafür geschaffen sind. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Er führte ein schuldloses Leben vor Gott. Und obwohl er die Trennung von Gott nicht verdient hat, Schuld nicht auf sich geladen hat, nimmt er sie dann auf sich am Kreuz, nimmt eine unverdiente Strafe auf sich und trägt all die Lasten am Kreuz für uns, sodass sie aus dem Weg geräumt sind und nicht mehr zwischen uns und Gott stehen können. Und sein Tod, seine Auferstehung, das ist die Botschaft. Die Schuld ist bezahlt. Wir dürfen zu Gott kommen, nicht mehr getrennt von ihm. Wir sind unperfekt, aber durch Jesus kann uns keine Schuld mehr vorgehalten werden. Weder hoch noch tief, noch Engel noch Mächte, noch irgendwas kann uns von der Liebe Gottes trennen, durch Jesus Christus. Und Gott liebt uns. Er liebt es, uns zu lieben. Er liebt es, mit uns zu sein. Und er hat Plan und Identität für unser Leben, das nicht mehr getrennt von ihm ist. Die Frage an uns ist dann, glauben wir das? Jesu Tod und seine Auferstehung und dass wirklich jede Schuld bezahlt ist und dass wir ewig sein werden mit ihm, dass wir nicht Tod ernten werden am Ende des Lebens, sondern Auferstehung mit ihm zusammen. Glauben wir das? Das ist die Frage, die immer gestellt wird. Und die Bibel sagt dann ganz klar, wer glaubt, der wird gerettet. Glauben ist der Weg zu Gott. Und wir schauen wieder zurück zu Nathanael. Nathanael glaubt, dass er den neuen König vor sich hat. Aber er begreift das, was ich gerade erklärt habe, das hat er noch nicht begriffen so richtig. Und Jesus antwortet dann mit diesem Vers. Ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf und herabsteigen. So, ich brauche mal einen Stein, ich brauche mal einen Menschen und ich brauche mal eine Leiter. Vielen Dank, Thomas. Du kannst ihn hier irgendwo hinlegen.
Ja, ja.
Thomas ist jetzt Jakob. Und Nico ist, er ist die Macht Gottes, okay? Okay, Jesus zitiert an dieser Stelle aus dem Alten Testament. Und ich lese mal vor aus 1. Mose 28, Vers 10. Da geht es um Jakob. Den Sohn von Isaak und Jakob hat gerade, tut mir leid, er hat gerade seine Familie betrogen um das Erbe und ist auf der Flucht. Und hier fange ich mal an zu lesen und du darfst einfach komplett mitspielen. Top. Ah ja, sehr gut. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, jetzt muss das Licht gedimmt werden, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen. Hast du es auch schon mal probiert? Stein als Kissen? Und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. We tried. Und er sah die Engel Gottes, leider habe ich gerade keine Engel da, meldet sich jemand freiwillig? Okay, lassen wir mal. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Na, erkennt ihr das Zitat? Da ist es. Er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaak, das Land, auf dem du liegst, werde ich dein Nachkommen geben. Ich gehe davon aus, ihr habt das Zitat erkannt. In diesem Moment begegnet Gott Jakob, einem ganz normalen Menschen, der gerade seinen Bruder und seinen Vater betrogen hat und sagt, übrigens, diesen Ort habe ich gewählt, damit sich hier Himmel und Erde treffen und berühren, damit sich hier Himmel und Erde berühren. Hier begegne ich Gott, den Menschen und dir, Jakob, denn ich kenne dich, ich kenne dein Herz. Hier begegnet er Jakob und hier begegnet er den Menschen. Und Vers 14, ich lese weiter, einfach weil es so schön ist auch. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden, alle Familien. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Wer war Jakob? Jakob war ein jugendlicher Viehhirte, der sich seinen Erfolg zum Teil durch Betrug erschlichen hat. Aber Gottes Plan ist größer als sein Versagen, oder? Vers 16, da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr, und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Und am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er etwas Öl über seine Spitze. Top. Goss er etwas Öl über seine Spitze, um zu sagen, dieser Ort ist heilig. Und er nannte die Städte Bethel, Haus Gottes. Wir brauchen dich gleich wieder, aber du kannst kurz sitzen. Ist okay. Ich glaube, ihr merkt selber, worauf ich hinaus will. Wer ist das Tor zum Himmel? Jesus ist das Tor zum Himmel. Und das sagt er auch in diesem Vers. Jesus, geboren in Bethlehem, ist das Haus Gottes auf dieser Erde. Und Jesus ist der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Jesus ist die Antwort des Himmels auf das Leid der Menschen. Und er ist die Antwort des Himmels auf unser Leben. Anfassbar und erlebbar in dem Moment, wo er das sagt, ihr werdet Engel über den Menschensohn die Leiter hinauf und hinabsteigen sehen. Der Vers, ich lese ihn gleich nochmal vor. Das ist erlebbar und anfassbar in Galiläa an einem warmen Tag in einem kargen, bergigen Land gegen Nachmittag. Haut Jesus das hier raus, haut diesen Vergleich raus. Und da schlackern einem die Ohren in dem Moment, weil was sagt er da? Er ist der Sohn Gottes, er ist Gott, sagt er in dem Moment. Und ratet mal, was die Jünger sich denken werden, wenn sie hinterher an diesem Moment zurückschauen werden, wenn sie dem auferstandenen Jesus begegnen. Sie werden sagen, an diesem Ort war der Herr und wir haben es nicht gewusst. Und sie werden zurückdenken, sie werden sich erinnern, ja, wir haben gesagt, er ist der Sohn Gottes, König Israels, aber wir haben es trotzdem nicht gewusst. Nicht in der Tiefe, wie wir es jetzt verstehen. Hier war der Herr und wir haben es nicht gewusst. Und ich erinnere nochmal an den zweiten Punkt. Gott begegnet uns in scheinbar absurden, unscheinbaren Momenten. In der Wüste in einem Dorf namens Lüst, so wie bei Jakob. Irgendwo in Galiläa am Nachmittag oder in Hannover-Kleefeld Sonntagmorgen oder in Braunschweig-Krallenriede um 11.25 Uhr. Aber ich möchte jetzt am Schluss nochmal betonen, viele Dinge, in denen Gott gewirkt hat, die erkennen wir erst hinterher. Wir sehen das in dem Moment gar nicht. Gott war hier und ich habe es nicht gewusst. Standardsatz. Die Jünger, die hatten keine Ahnung, vor wem sie da wirklich stehen. Und Jakob wusste nicht, dass er auf dem Boden liegt, den Gott sich erwählt hat. Und man erkennt das Wirken Gottes oft rückblickend. Und wenn ich auch an meine Zeit hier und jetzt in Hannover denke, dann gibt es jetzt schon Momente, in denen ich denke, oh, hier war Gott und ich habe es nicht gewusst. Wir haben eine Heilung erlebt. Ich habe nichts davon gewusst. Ich habe mich ganz normal gefühlt, wusste nicht Bescheid und auf einmal erzählt das jemand hinterher. Oder wenn ich an Entwicklung von Menschen denke, wie oft ich dann denke, was passiert hier? Oh nein, Gott, bist du da noch dabei? Und so weiter. Und dann denkt man zurück und denkt so, oh krass, Gott war da und ich habe es einfach nicht gewusst. Und ich nehme dich einfach mal mit rein, versuche dich da mit hineinzunehmen in so Gedanken, die ich mir darüber gemacht habe. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch Gott gar nicht Danke gesagt für den Segen, den du gerade empfängst, den du vielleicht noch gar nicht mit Gott verbindest. Vielleicht hast du ihm noch gar nicht Danke gesagt für all die schönen Zufälle in deinem Leben. Guter Job, gute Freunde, genug Geld, Erfolg. Vielleicht ist Gott da und du hast es nicht gewusst. Oder die andere Seite, das Tal oder die Krankheit, in der du dich fragst, oh, hat Gott mich vielleicht verlassen? Ich verspreche dir, nicht weil ich es dir versprechen kann, sondern weil das Wort Gottes es sagt. Gott ist da und manchmal wissen wir es einfach nicht. Und ich bringe dir noch ein paar Beispiele. Eine Ehekrise, eine Diagnose, eine harte Zeit in der Familie, die Not um einen herum, Kriege, psychische Probleme, Masterarbeiten, was weiß ich. Und manchmal, jetzt brauche ich dich wieder, Jakob. Manchmal, kannst du dich nochmal hinlegen, sorry, ist jetzt ein bisschen nass. Manchmal fühlen wir uns wie Jakob in der Wüste. Auf der Flucht, ein bisschen verzweifelt. Und dann liegen wir auf unserem Stein. Und ich kann dir sagen, genau diese Momente, Jesus liebt es, uns da zu begegnen. Das ist sein Favorite-Moment. Und er ist so viel größer und mächtiger als die Riesen unseres Lebens. Und Jesus ist der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren. Und auch nochmal an Nathanael aus der Geschichte gewandt. Jesus ist mehr als ein politischer Führer. Jesus ist mehr als ein Mensch. Jesus ist mehr als irgendeine Tradition. Jesus ist mehr als unsere Vorstellung von Religion. Jesus ist mehr als die Schublade, in die wir Gott manchmal stecken wollen. Jesus ist mehr als ein politisches System. Und Jesus ist mehr als eine andere Lebensweise oder irgendein Lifestyle. Wer ist Jesus? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das wahre Leben. Jesus ist der, der zu einem Leben voller Segen führt. Und Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Jesus ist der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Und so wie er Nathanael begegnet ist, an einem heißen Tag, in einem kargen, bergigen Land gegen Nachmittag, so begegnet Jesus uns heute Morgen. Gott ist hier, manchmal wissen wir es einfach gar nicht. Jakob, du darfst gerne aufstehen. Vielen Dank. Kommt ins Schlaflabor zu Thomas. Ich komme zum Ende und ich habe uns zwei Steps mitgebracht, zwei Schritte, zwei Sachen, die wir vielleicht ganz praktisch umsetzen können. Vielleicht bist du das erste Mal da oder du bist nicht das erste Mal da, aber du hast das erste Mal verstanden, worum es geht und es hat dich bewegt und du willst Jesus kennenlernen und erleben und du willst, dass der Heilige Geist dein Herz erneuert oder du willst die Last von Schuld und Scham in deinem Leben brechen, du willst sie loslassen. Oder du willst die Angst, zu kurz zu kommen, ablegen. Und ganz wichtig, du sagst, irgendwie will ich mein jedem Jesus Christus unterstellen und ich will, dass Gott nicht nur in der Kirche bleibt, sondern dass Gott zu dem Gott meines Lebens wird. Dann ist dieser Moment heute gekommen. Gott ist hier und vielleicht weißt du es gar nicht. Und ich kann dir sagen, Jesus ist die Antwort auf was auch immer deine Frage ist und du kannst an ihn glauben, du darfst sogar an ihn glauben. Er freut sich auf dich, seine Arme sind offen. Und wenn du das willst, dann können wir alle mal kurz die Augen schließen, weil es vielleicht ein Moment ist, den du, also ich glaube, den kann man mit jedem teilen, aber manchmal ist es schöner, das für sich machen zu können. Dann darfst du dich einfach gerne kurz melden und dann können wir alle zusammen ein Gebet sprechen. Ich gebe dafür kurz Zeit. Alles klar. Für alle anderen könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Durch den Heiligen Geist lebt Jesus in uns. Und was passiert dadurch? Wir sind der Ort geworden, wo Himmel und Erde sich berühren. Uns wurde diese Aufgabe übertragen. Wir sind Stellvertreter von Christus. Und du darfst jetzt einfach mal zu deinem Nachbarn sagen, wenn du nicht so introvertiert dafür bist, du bist der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren. Yes. Du bist der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren. Wir sind der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren. Jesus ist hier. Wir sind dieser Ort. Durch den Heiligen Geist ist es uns möglich, dass wir dieser Ort sind, wo Jesus mitten unter uns ist und wo Himmel und Erde sich berühren, wo nicht mehr eine lange Leiter dazwischen ist, sondern Gott direkt bei uns ist. Und vielleicht fühlst du dich gar nicht so. Ich fühle mich oft nicht so. Vielleicht bist du undankbar geworden oder du hast deine Erwartungen runtergeschraubt. Aber dann kann ich dir ganz klar sagen, der Herr ist hier und du weißt es einfach nicht. Vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber es ist so. Unsere Gefühle ändern nichts an der Verheißung und an dem Versprechen in Gottes Wort. Dass wir der Ort sind, wo Himmel und Erde sich berühren. Und ich will dich ermutigen, so ganz platt das zu glauben. Glaub das einfach. Du bist der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren, durch Jesus Christus. In deinem Alltag, auf deiner Arbeit, in der Schule, in der Kirche sogar. Wer hätte es gedacht? Du bist der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren. Wir dürfen mit offenen Ohren und offenen Augen so durch die Welt laufen, in diesem Wissen. Wir dürfen Stellvertreter von Christus auf dieser Erde sein. Wir dürfen für Heilung beten. Wir dürfen Menschen in Jüngerschaft führen. Wir dürfen Kirchen gründen. Nicht alle. Wir dürfen Kirchen gründen. Wir dürfen Bibel lesen und sie verstehen. Wie schön ist das? Und einen letzten Mythos vorm Ende will ich noch aufklären. Manchmal glauben wir, dass Gott nur mit uns ist, wenn wir Erfolg haben. Und den Erfolg, den definieren wir aber selber. Gott ist nur mit mir, wenn ich das auch an meinem persönlichen Erfolg sehe. Und Misserfolg heißt, Gott ist nicht mit mir. Und wie gesagt, ne, das definiert man meistens selber. Und ich sage dir und ich sage mir auch, das ist Quatsch. Quatsch ist das. Willst du deinem Misserfolg und den Gefühlen darüber glauben? Oder willst du vielleicht dem Schöpfer von Himmel und Erde vertrauen? Und der sich in seinem Wort offenbart hat durch Jesus Christus und dass du uns sagst, er ist mit uns, bewiesen in Jesus. In Verfolgung, in Leid, in Krankheit, in Tod, in Misserfolg, aber auch in Siegen, in Freude, in Erfolg, in all den guten Dingen ist er mit uns. Unser persönlicher Maßstab von Erfolg oder Misserfolg bestimmt nicht darüber, ob wir der Ort sind, wo Himmel und Erde sich berühren. Das ist einfach ein Gefühl, aber die Verheißungen Gottes sind real in seinem Wort. Also dürfen wir mutig und stark sein. Wir dürfen mutig sein, wir dürfen manchmal einfach loslaufen und auf dem Weg werden wir dann geführt, den Weg, den Gott uns haben möchte. Wir dürfen das tun, weil Gott mit uns ist, weil er uns liebt und weil wir dieser Ort sind. Und dann dürfen wir auch dieses Bewusstsein in die Welt um uns herum tragen. Und damit könnte ich mich jetzt noch in Rage predigen, weil ich das so sehr glaube und weil ich glaube, wir verstehen das so wenig, aber ich will, dass wir es alle verstehen, dass wir dieser Ort sind, dass wir dieses Selbstbewusstsein haben dürfen, Gott ist mit uns. Aber ich möchte jetzt am Schluss einfach noch beten und wenn du sagst, hey, die Predigt, die hat gerade erst etwas in mir angefangen, etwas zum Brennen zu bringen und ich will das mehr oder ich will Gott mehr kennenlernen, dann darfst du gerne noch zum Gebetsteam auch im Worship kommen. Das steht hier vorne, ich werde da auch stehen und ich glaube, Gott hat heute richtig viel für uns vorbereitet, auch jetzt im Worship noch. Seid ihr bereit dafür, Gott zu fragen, hey, was hast du heute für mich? Ja, das ist gut, dieser Hunger ist gut und er hat auch was für uns. Und ich bete jetzt zum Abschluss nochmal. Ihr könnt gerne ein bisschen lauter spielen. Wir dürfen gerne aufstehen, uns nach Gott ausstrecken, in diesem Worship gehen, wirklich mit Selbstbewusstsein, mit Freude daran, wer Gott ist und was er in deinem Leben alles gesprochen hat. Und auch mit Freude über die Berufung, die er in deinem Leben gesprochen hat. Und auch wenn du sagst, ich habe noch, weiß nicht, was mein Ruf im Leben ist, Berufung ist immer relativ, du kannst immer an verschiedenen Orten sein, verschiedene Dinge machen, aber Gott hat einen Ruf auf deinem Leben. Er hat etwas in dein Leben hineingelegt, was nur du kannst, wo du wirklich deine Menschen um dich herum, wo die Dinge, die kannst nur du und Gott hat diese Begabung in dich hineingelegt. Und auch dafür darfst du gerne für dich beten lassen. So, Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du zu uns sprichst, dass du Freude an uns hast, Jesus. Wir glauben das so oft nicht, aber du hast Freude an uns und du liebst es, uns zu lieben. Und wir legen dir all unser Versagen, all unsere Zweifel und all unsere Ängste, legen wir vor deine Füße und sagen dir, hier hast du sie, trag sie am Kreuz für uns. Jesus, ich danke dir, dass du das tust, dass du es auf deine Schultern genommen hast. Und wir beten jetzt um deinen Heiligen Geist. Erfülle uns neu, mach uns neu mutig und stark. Lass uns neu sehen, was du für unser Leben vorbereitet hast. Danke für deine Kraft heute Morgen, dass sie mitten unter uns ist. Und ich danke dir, Herr, dass du hier bist und wir es oft einfach nicht wissen. Und jetzt wissen wir es, Gott. Wir wissen, du bist hier. Und so lege ich jetzt auch diesen Worship nochmal vor dich hin und bete darum, dass du zu uns sprichst. Amen.